Ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Wir haben schon unterschätzt, wie kompliziert es ist, ein Consumer Device zu bauen. Ein Faktor war, dass wir so eine eierlegende Wollmilchsau bauen wollten, dass die alles kann, die komplett alles neu denkt. Das war so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das tief in die Augen schauen, wir können natürlich jetzt weitermachen, aber kann entweder alles gut gehen oder kann aber auch sein, dass es nicht gut geht.
So geht Startup mit Sarah Heuberger.
Seit 5 Jahren tüftelt das Berliner Startup Mitte an einer neuartigen Wasserfiltermaschine. Mit ihrer Idee hat die Firma beim Crowdfunding schon hunderte Leute begeistert und dann ziemlich lang hängen gelassen. Jetzt endlich, mit 3 Jahren Verspätung, kommt die Maschine in den Verkauf. Allerdings in deutlich abgespeckter Form als ursprünglich mal geplant. Der CEO und Gründer von Mitte, Moritz Waldstein-Wartenberg, ist heute bei mir bei So geht Startup zu Gast. Wir sprechen darüber, warum das Ganze eigentlich so lange gedauert hat und wie es jetzt für das Unternehmen weitergeht. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Moritz, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Moritz, ihr habt ja, ich glaube, es war Ende 2017 eure Crowdfunding-Kampagne gemacht. Daher kennen euch vielleicht noch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Insgesamt 1000 Leute haben damals eine Maschine für 400 Euro bestellt. Der ursprüngliche Auslieferungstermin war 2018. Ganz ehrlich, wie hättest du damals reagiert, also so in dieser Crowdfunding-Zeit, wenn man dir gesagt hätte, du, das dauert doch noch so bis 2021. Was hättest du damals gesagt?
Ja, ich glaube, wir haben uns alle, die da jetzt sehr lange dran gearbeitet haben, gewünscht, dass es schneller geht. Aber zum Glück launchen wir jetzt, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. In Richtung der Leute, die uns unterstützt haben, waren wir auch immer so, das war, glaube ich, auch wichtig. Wir haben immer gesagt, wenn ihr das Geld zurückhaben wollt, dann no questions asked, dann könnt ihr das Geld zurückhaben. Es war auch für mich ja auch irgendwie schön, aber auch erstaunlich, wie viele Leute das nicht zurückgefordert haben und wie viele Leute mit uns weiter geglaubt haben und jetzt auch die ersten Maschinen bekommen von allen Leuten, die Maschinen bekommen.
Aber jetzt nochmal zu meiner Frage, hättest du das damals gedacht so?
Nein, nein, nein. Also wir dachten, dass wir das ausliefern werden. Ich glaube, wir haben aber, muss man auch sagen, Fehler gemacht. Also wir waren natürlich aus dem Feld, aber eher aus dem Forschungsfeld, also jetzt das Technikteam. Und ich glaube, wir haben schon unterschätzt, wie kompliziert es ist, ein Consumer Device zu bauen, also auch mit den Kostenrestriktionen, die man hat und auch den ganzen Zertifizierungsrestriktionen, die man hat. Ja, und auch wenn man den Anspruch hat, den wir haben, irgendwas wirklich Schönes zu bauen, was wirklich sich in das Leben von Menschen integriert, das haben wir unterschätzt. Aber zum Glück, ja, sind die Leute dabei geblieben und auch unsere Investoren dabei geblieben und uns weiter unterstützt.
Jetzt ist es ja soweit, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann ist die Maschine jetzt schon im Verkauf, also im Oktober 2021. Kannst du jetzt nochmal kurz sagen, du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, was war so der Hauptgrund, würdest du sagen, dass es sich verzögert hat? Also was ist konkret passiert, warum es so lange gedauert hat?
Ja, gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe, die sich dann auch miteinander verstricken. Aber ich glaube, einerseits war, dass wir unterschätzt haben, dass wenn etwas im Labor funktioniert, wenn etwas sozusagen aus Forschungssicht funktioniert, letztendlich das noch nicht heißt, und da ist noch ein wirklich langer Weg von Forschung dann in Richtung Entwicklung und dann in Richtung Industrialisierung, also das Aufsetzen der Produktion. Das haben wir, glaube ich, klar unterschätzt. Und wir waren einfach auch nicht aus dem Bereich und haben letztendlich auf einem harten Weg lernen müssen. Also ich würde sagen, das war so ein großer Faktor. Ich glaube auch ein Faktor, das ist aber wahrscheinlich auch mit dem verbunden, war, dass wir letztendlich auch klassischer Fehler wahrscheinlich, aber so eine eierlegende Wollmilchsau bauen wollten, dass die alles kann, die Heißwasser kann und die Kaltwasser kann und die sozusagen komplett alles neu denkt und nicht so sehr auf Sachen zurückgreift, die es schon gibt und dann sich fokussiert in der Innovation auf die Kernpunkte, die man wirklich verändern will. Allein das Integrieren von Komponenten, die es schon gibt, kombiniert mit Entwicklung von neuen Sachen. Allein das ist schon ziemlich komplex. Und ich glaube, das war sicher ein Fehler, dass wir dann auch immer alles neu denken wollten, jeden Sensor neu selbst entwickeln wollten und so weiter. Also ich glaube, das war auch ein Thema. das da dazu beigetragen hat. Aber ich würde sagen, das sind wahrscheinlich so die Hauptpunkte gewesen.
Gab es auch irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, okay, das klappt gar nicht mehr?
Ja, also ich glaube, was wir ja gemacht haben, ist letztendlich zu sagen, okay, so wie wir uns das gedacht haben, da gibt es noch so viele Unknown Unknowns, also so viele Sachen, die wir jetzt noch nicht wissen, die auf uns zukommen. Also ist es was zu viel Risiko, jetzt genau mit sozusagen der Logik genauso weiter voranzugehen, und haben ja dann auch gesagt, okay, wir bauen jetzt eine leicht veränderte Version in den Markt. Das war so ein Kernpunkt für uns, also so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das tief in die Augen schauen, wir können natürlich jetzt weitermachen, aber kann entweder alles gut gehen oder kann aber auch sein, dass es nicht gut geht. Und dann wäre es ja furchtbar für alle Beteiligten, also für die Nutzer, für das Team, für die Investoren, ja, und am Ende für den Planeten. Weil ich glaube, die Grundidee, die ist total, deswegen sind wir auch so lange dabei geblieben, weil die Grundidee zu sagen, man verändert den Weg, wie wir trinken, wie wir einfach gestalten das nachhaltiger, das macht total Sinn. Der Markt ist riesig. Alle Tendenzen weisen darauf hin, sozusagen, dass wir da am richtigen Pfad sind. Aber eben da jetzt ein Produkt zu schaffen, das gut genug ist, ja, diese klassische MVP, ein sehr guter MVP, das, glaube ich, da gab es diesen Moment, und der war Mitte 2019 eigentlich.
Ihr habt euch dann nochmal entschieden, nochmal eine abgespecktere Version zu entwickeln. Dazu würde ich gerne gleich noch kommen, aber vielleicht können wir erstmal so an die Anfänge nochmal zurückgehen. Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, okay, jetzt baue ich mal noch so einen Wasserfilter? Also was war der ausschlaggebende Grund für diese Idee?
Ja, also es gab jetzt nicht so diesen Eureka-Moment, wo ich irgendwie entlang des Strandes geschlendert und dann diese Plastikflaschen gesehen habe oder irgend sowas. Es gibt jetzt keine romantische Story oder sowas. Ich habe ja schon mal ein Startup gemacht, auch im Food-Bereich. Und
was war das nochmal genau?
Coffee Circle habe ich mit zwei Kollegen gegründet, 2010. Coffee Circle macht ja sozusagen Kaffee, wird direkt eingekauft, geröstet und online verkauft, jetzt auch offline. Und mich hat eigentlich immer was interessiert, was irgendwie Impact, also kreiert auf mehr als nur ökonomischen Dimensionen, also auch irgendwie Sozialmehrwert liefert oder ökologisch. Und das hat mich immer schon irgendwie begleitet in meinem Berufsleben und auch davor. Und ich habe dann nach Coffee Circle war ich 2 Jahre zusammen mit der Gates Foundation in Äthiopien und habe da letztendlich das Modell, das wir gemacht haben mit großen Konsumgüterunternehmen, ausgerollt, also nachhaltige Lieferketten für Kaffee. Bin dann zurück nach Berlin und habe gedacht, ich will jetzt eigentlich gern wieder was selber machen, was Neues starten, und habe mir dann ziemlich breit Sachen angeschaut und bin dann wirklich ziemlich zufällig auf diese Idee gekommen. Und dann, wie ich es aber gesehen habe, war mir das dann irgendwie total klar, dass ich das machen will, weil es die Grundlogik, wie wir Wasser aufbereiten, entweder über Flaschen, also wir verwenden als Menschheit 500 Milliarden, das muss man sich mal überlegen, 500 Milliarden Flaschen pro Jahr, das ist 1 Million Flaschen pro Minute werden produziert. Das macht keinen Sinn, obwohl das Produkt an sich gut ist. Also was man da trinkt, ist gut, das ist frei von Schadstoffen, das hat Mineralien, aber alles andere drumherum ist nicht so gut, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, keiner produziert so ein Produkt wie eine Flasche in derselben Qualität, in derselben Logik, dezentral. Alle anderen, und du hast das Wort Wasserfilter verwendet, das ist genau die Kategorie, die es gibt. Bis jetzt gibt es nur Wasserfilter. Und was Filter machen, das ist in der Definition des Filters, die nehmen Sachen raus. Die überlegen sich, wie kann ich Schadstoffe fernhalten, aber die überlegen sich eigentlich nicht, was braucht der Mensch eigentlich als Wasser? Und der Mensch braucht eigentlich 2 Sachen. Der Mensch braucht frei von Schadstoffen, also nichts, was meinem Körper schadet, aber der braucht auch Mineralien. So ist der Mensch gebaut. Und das fand ich super spannend, dass es eigentlich kein Produkt gibt, das sicherstellt. Und das war so der Ansatz von Anfang an. Wir haben uns da schon relativ strategisch überlegt. Ja, dieser Ansatz, das wollen wir als Produktlogik haben, und haben dann gesagt, okay, wir wollen da ein Consumer-Device bauen, also eins für den B2C-Markt, nicht jetzt B2B zum Beispiel, das könnte man ja auch machen, baut dann Wassersprudler für Firmen oder größere Anwendungen, aber haben uns ganz bewusst für B2C entschieden, weil wir das auch als Marke, als Konzept etablieren wollten. In Folge glauben wir auch, dass wir dann noch an andere Touchpoints, also an andere Anwendungsfälle, sozusagen was anbieten wollen, aber im ersten Schritt jetzt eben an den Konsumenten.
Ja, also der ursprüngliche Plan war, so eine Filtermaschine für den heimischen Gebrauch zu entwickeln, die einerseits Leitungswasser filtert, ja, und wie du sagst, andererseits mit Mineralien und Spurenelementen anreichert.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, Deutschland ist eines der Länder, das die höchste Wasserqualität der Welt hat. Man kann super easy einfach Leitungswasser trinken und das ist dann auch am nachhaltigsten, weil es natürlich eben keine Plastikflaschen und so weiter benutzt. Aber für den deutschen Markt war es jetzt ja gar nicht unbedingt zunächst gedacht, ne?
Genau, ja und nein. Was ich ganz interessant finde an Wasser ist, dass es letztendlich auch eine ganz differenzierte Blickweise auf diesen Markt gibt. Du hast sozusagen das Wasser, das aus der Leitung kommt, das ja sehr günstig auch ist und auch in der Wasserqualität meist sehr gut ist, in Deutschland zumindest. Du hast aber gleichzeitig in Deutschland auch einen der größten und zum Beispiel den allergrößten Sprudelmarkt der Welt. Es werden allein in Deutschland auch knapp 100 Millionen Flaschen im Jahr verkauft. Also das ist richtig viele Flaschen. Ich sollte
was ja eigentlich absurd ist, ne? Weil das Wasser eigentlich so gut ist.
Eben, also es gibt trotzdem sozusagen anscheinend diesen Bedarf, der da gedeckt wird. Also wir launchen ja auch oder haben gelauncht in Deutschland im ersten Schritt. Und ich erzähle vielleicht auch gleich nochmal, was dann unsere Pläne sind. Aber was ganz interessant ist, ist, dass es ja anscheinend doch den Bedarf in Deutschland gibt nach Aufbereitung des Wassers. Und das, ja, das wollen wir decken in einer nachhaltigeren Weise. Vielleicht nochmal kurz zur Wasserqualität. Also man kann absolut sagen, dass die Wasserqualität in Deutschland vor allem im globalen Vergleich super ist. Es ist aber trotzdem so, dass ein Wasserwerk oder jetzt eine Wasserversorgung immer nur bis zum Point of Entry, also immer nur bis zum Eintritt in das Haus sozusagen garantiert werden kann. Was im Haus dann passiert, das kann natürlich das Wasserwerk nicht garantieren. Also das kann jetzt zum Beispiel Blei sein oder das kann auch andere Probleme verursachen. Ich will jetzt hier keine irgendwie Angst verursachen. Das, davon muss man nicht ausgehen. Aber das ist auch wichtig. Und ich glaube, es gibt zudem noch, auch in Deutschland, und das werden wir leider immer mehr, ja, wird uns immer mehr begleiten, das Thema Mikroplastik, also nicht nur Makroplastik, CO2-Verursachung und Makroplastik landet irgendwie im Ozean, sondern auch Mikroplastik, dass man mittlerweile leider auch im Leitungswasser global findet. Es ist ganz egal wo, Deutschland, USA, China, ganz egal. Da ist so ein bisschen unser Blick drauf, ja.
Aber wenn du jetzt diese beiden Maschinen, sage ich mal, die ihr euch ursprünglich mal vorgestellt habt, mit der ihr auch vielleicht in die Crowdfunding-Kampagne gegangen seid, und die Maschine, die es jetzt geworden ist, die jetzt auf den Markt kommt, anschaut, kannst du mal sagen, was sich da jetzt verändert hat? Weil die weicht ja schon sehr davon ab, was ursprünglich mal angeteasert war.
Ja, ist immer die Frage, mit welcher Perspektive man drauf schaut. Also letztendlich ist der übergreifende Begriff, wir nennen das auf Englisch, Healthy Hydration for Everybody, ist sozusagen die Vision. Und Healthy Hydration ist eben, da geht es darum, was nehme ich raus und was gebe ich rein. Ja? Und wenn ich mir jetzt diese zwei Dimensionen anschaue, was gebe ich raus und was gebe ich rein, was wir verändert haben, ist bei dem, was gebe ich raus, also bei der Reinigung, haben wir die Reinigungstechnologie verändert. Wir hatten anfangs gearbeitet an einer Maschine, die ist auf Destillationsbasis gelaufen. Das heißt, wir haben das Wasser wirklich im Aggregatzustand verändert. Es wurde verdampft und hat sozusagen alle Schadstoffe zurückgelassen, jetzt vereinfacht gesagt, und ist dann wieder kondensiert. Das war sozusagen die Reinigungsstufe und dann mineralisiert. Und was wir jetzt machen, wir nehmen Aktivkohle und eine Hohlfasermembran. Das ist eine andere Reinigungstechnologie, aber das ist sozusagen der Unterschied auf der Reinigungsseite. Auf der Anreicherungsseite ist es eigentlich das Gleiche, also die Mineralisierung ist das Gleiche.
Aber jetzt ist es ja eigentlich genau das geworden, was du meintest, ja, das gibt's ja schon, Wasserfilter, die reinigen, gut, wir wollten das irgendwie anders machen und jetzt ist es ja im Endeffekt auch ein weiterer Wasserfilter von vielen geworden.
Nein, aber dann habe ich mich vielleicht nicht gut ausgedrückt, das ist es eigentlich nicht.
Okay, dann erklär doch mal den Unterschied zwischen so meinem, weiß ich nicht, Wasserfilter und SodaStream in einem im Vergleich zu eurer Maschine, so.
Genau, also vielleicht ist das der einfachste Vergleich, dieses 1:1. Wie vergleichen wir zum SodaStream? Also ein SodaStream gibt CO2 ins Wasser, also der gibt Bubbles ins Wasser.
Kohlensäure, genau.
Und das, wenn das Leuten schmeckt, dann ist das sozusagen, das ist es. Das hat keinen gesundheitlichen Aspekt, das hat sozusagen vielleicht einen ökologischen Aspekt, wenn ich dafür keine Flasche kaufe. Ein Filter, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten von Filtern. Es gibt die ganz einfachen, die man kennt, diese Pitcherfilter. Britta ist da so die größte Marke. Und dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Arten bis hin zu Umkehrosmosegeräte, die man meistens einbaut. Da gibt es eine riesen Bandbreite. Was die machen, die sind, wie du es richtig sagst, Wasserfilter, also die Wasserreiniger. die nehmen sozusagen Sachen aus dem Wasser raus. Ein Britta zum Beispiel ist ein Ionentausch, ich will jetzt nicht zu technisch werden, ein Ionentauscher und Aktivkohle. Also da nimmt er sozusagen gewisse Sachen raus und gewisse Sachen auch nicht. Hin zur Umkehrosmose, die nimmt dann noch mehr raus, sagen wir jetzt mal so. Ja? Und dann hört er auf. Und dann hat man bei der Osmose zum Beispiel, im blödsten Fall hat man dann Wasser, das komplett leer ist. Ja? Das hat keine Schadstoffe, das hat aber auch keine Mineralien.
Und bei euch gibt es eben noch die Mineralien obendrauf im zweiten Schritt.
Genau. Das ist ein großer Unterschied, weil wir uns dann in den Properties, also in der Zusammensetzung des Wassers eben stark unterscheiden und sagen, wir bieten eben ein Wasser, das ist auch chemisch. Ja, also das ist chemisch gesehen. Eigentlich entspricht das einem Mineralwasser, also einem Wasser. Den Prozess, den wir da durchlaufen, ist eigentlich ein Prozess, der auch in der Natur genauso funktioniert, wo Wasser eben durch Steinschichten läuft, also vielleicht ist das zum Beispiel besonders magnesiumreich oder kalziumreich oder was auch immer. Da läuft es durch und das dauert in der Natur so 15 bis 100 Jahre. Bei uns sind das 60 Sekunden. Aber es ist genau der gleiche Prozess. Und diesen Zusatz, also die Logik zu sagen, okay, man gibt Mineralien ins Wasser, das gibt es so noch nicht sonst im Markt.
Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Zefdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Zefdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. 6 Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene.
Jetzt hast du vorhin schon kurz erzählt, dass ihr dann irgendwann an einen Punkt gekommen seid, wo ihr gesehen habt, okay, so mit der ursprünglichen Idee, mit dem ursprünglichen Plan, das Rad komplett neu zu erfinden, kommt ihr nicht weiter. Kannst du uns nochmal mit an diesen Punkt nehmen? Was habt ihr euch da überlegt und wie habt ihr euch dann entschieden, weiterzumachen?
Also letztendlich sind wir dann an den Punkt gekommen, wir konnten das, was wir wollten, herstellen zu einem sogenannten BOM, also einer Kostenstruktur, die eigentlich dann nicht mehr für den User annehmbar war, weil wir mussten dann so Materialien verwenden, die so wirklich so Space-Grade Materials, also ganz, ganz dünne Metalle, die sehr speziell beschichtet waren und waren dann einfach in einem Preispunkt, der für den Nutzer nicht sinnvoll gewesen wäre. Also wir hätten das so nicht verkaufen können wahrscheinlich. Das war die eine Alternative. Und die andere Alternative war, das so herzustellen, dass es nicht besonders nachhaltig war, dass es eigentlich ziemlich energieintensiv gewesen wäre. Und dann wäre eigentlich unsere ganze Proposition von sozusagen nachhaltig aufbereitetem Wasser zerfallen. Also das war natürlich die harte Einsicht zu sagen, ja, okay, das ist schlecht, der andere Weg ist auch schlecht, was machen wir jetzt? Und haben uns dann eingesperrt und gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir jetzt vor? Und haben dann einfach diese Idee, die eigentlich sehr naheliegend war, zu sagen, hey, dann überlegen wir uns eben eine andere Reinigungstechnologie. Ist das möglich? Haben das sozusagen untersucht. Und dann auch nochmal, das kostet ja alles viel Geld, letztendlich diese Idee ja zusammengeschrieben, die Logik, und haben das auch unseren Investoren dann nochmal vorgeschlagen. Die mussten ja dann nochmal ja ziemlich viel Geld nachschießen, um das zu machen. Und hatten dann einerseits wahrscheinlich eine überzeugende Idee, aber andererseits sicher auch die Unterstützung von unseren Investoren jetzt weiter uns auf dem Weg zu begleiten, weil das muss auch vielleicht ganz wichtig, das zu erwähnen. Also die Crowdfunding-Kampagne am Anfang erwähnt wurde. Wir haben insgesamt 400.000 Euro von der Crowdfunding-Kampagne eingenommen. Wir haben insgesamt 32 Millionen an VC-Funding aufgenommen. Also das war nicht im Verhältnis sozusagen. Also es war nicht das Crowdfunding-Geld, das uns die Entwicklung dieses Geräts erlaubt hat.
Die Investoren habe ich mir hier auf jeden Fall auch noch aufgeschrieben. Jetzt, wo du die beiden Gruppen so gegenüberstellst, weil es waren ja beides eure Stakeholder, wenn man so will.
Ja.
Beide Parteien waren irgendwie involviert und die musstet ihr auch überzeugen von diesem Strategiewechsel. Wer war denn schwieriger mitzunehmen? Das Crowdfunding-Publikum oder die Investoren?
Also ich glaube, das Crowdfunding-Publikum, die hatten ja immer die Möglichkeit zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ich will mein Geld zurück. Und die haben immer sozusagen volles Geld wiederbekommen, was natürlich nicht ideal ist. Aber deswegen war das wahrscheinlich jetzt nicht so schwierig in dem Sinne. Was schwierig ist, ist natürlich diese Leute auch zu moderieren und Fragen zu beantworten und auf einzugehen. Das ist auch eben sehr wichtig. Was wahrscheinlich schwieriger war im ersten Schritt, waren die Investoren. da mitzunehmen, bei der Stange zu halten und uns auch weiter zu unterstützen.
Die konnten dann nicht einfach ihr Geld zurückverlangen.
Nein, das war schwierig, aber die hätten natürlich, also sie haben jetzt insgesamt auch danach noch mehr Geld reingesteckt, als sie vorher reingesteckt haben. Also es war jetzt nicht nochmal so, was weiß ich, wir geben euch nochmal 10% mehr oder so, sondern die haben wirklich dann nochmal stark nachgeschossen. Also nicht nur gesagt, okay, dann geben wir jetzt nochmal ein bisschen was, einfach um zu schauen, ob das Ding funktioniert, sondern mussten auch wirklich überzeugt sein, vor allem, glaube ich, sonst hätten sie es nicht gemacht. Also ich glaube, es sind jetzt keine Altruisten in dem Sinne.
Das war dann die letzte Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen hattet mit, ich glaube, auch einem zweistelligen Millionenbetrag Anfang 2020, ne?
Genau.
Das müsste dann dieser Moment gewesen sein, wo ihr dann nochmal neu gestartet seid.
Ja.
Und von den Crowdfunding-Leuten, da habt ihr dann gesagt, wer immer jetzt keine Lust mehr hat, dabei zu bleiben, der kriegt das Geld zurück. Mhm. Wie viele Leute haben das ungefähr gemacht?
Ich würde sagen, jetzt im gesamten Zeitverlauf, die Hälfte haben das zurückgefordert. Und in Deutschland liegt jetzt die Hälfte, also wollten jetzt diese Maschine haben.
Die haben jetzt für die 400 Euro, die sie damals bezahlt haben, diese abgespeckte Version auch bekommen.
Die kriegen sozusagen auch eine Differenz noch, weil die wird, das ist dieser für 3,49 gehen wir jetzt an den Markt mit dem, wir nennen das Starter Kit, also da ist das Gerät drin, das Device, Carrier nennen wir das, dann die Kartusche und ein CO2-Zylinder und so eine Flasche. Und das ist so der Starter Kit, mit dem man loslegen kann, der liegt ja bei 3,49.
Okay, dann kriegen sie die 50 Euro Differenz ja zurück. Hm. Und was ist mit den US-Supportern? Die kriegen das jetzt auch ausgeliefert?
Nein, die kriegen das nicht jetzt ausgeliefert, aber wir starten hier jetzt nur in Deutschland. Also jetzt in Deutschland bis Weihnachten haben wir so einen limitierten Launch, wo wir die Obergrenze gecapped haben und dann noch Vorbestellungen nehmen für sozusagen die nächsten Iterationen, die wir dann im Januar ausliefern. Das ist einfach eine, ja, sozusagen Supply Chain Frage, was natürlich, wir wollen jetzt sicherstellen, dass alles gut funktioniert und auch eine User Experience Frage. Wir wollen auch sicher gehen, dass das alles gut läuft. 2022 werden wir dann auch Deutschland weiter ausrollen und auch in den USA launchen. Das ist das Ziel. Vielleicht noch kurz dazu. Wir sind im USA im Alpha Launch. Also wir sind seit 2 Monaten haben wir die ersten Maschinen deployed in den USA im Alpha Launch. Ein Alpha bei uns heißt ein technischer Test mit Leuten, die wir kennen. Also wir haben da 30 Maschinen, aber in ganz USA verteilt, wo wir es einfach mit den Leuten Sachen testen und schauen, ob das funktioniert. Gehen dann Anfang des Jahres in den Beta-Launch. Beta-Launch sind dann, wo sich Leute, die wir nicht kennen, die bewerben sich dann, da ein Teil von diesem Beta-Launch zu sein. Und nach dem Beta-Launch, wenn alles gut läuft, wo auch da so was dabei ist wie Customer Support, das ganze Delivery Experience und das, dann geht's in Soft-Launch.
Wenn man sich auf eurer Crowdfunding-Kampagne da so ein paar Kommentare durchliest, dann sind, glaube ich, viele Unterstützer auch irgendwann ungeduldig geworden und so ein bisschen angenervt. Kannst du das verstehen?
Also ich glaube, es wird gab niemanden, der sich das mehr gewünscht hat als ich. Ich habe jetzt 5,5 Jahre dahin gearbeitet meines Lebens und das ist ja auch ein großer Risikofaktor. Ja, wir haben 5,5 Jahre jeden Tag aufzustehen und das zu machen, ohne zu wissen, wie es ankommt. Ich glaube, das hat sich niemand mehr gewünscht, dass das rauskommt als ich.
Das glaube ich dir. Also diese ursprüngliche Variante mit dem Wasser kondensieren und dann wieder auffangen, gibt es die auch noch? Und falls ja, wann soll die kommen?
Was wir uns Anfang 2022 anfangen werden zu überlegen, das nennen wir Mitte Next. Also wie können wir eine Maschine bauen, die letztendlich so die schwierigsten Wassermärkte auch bearbeiten kann. Also
schwierige Wassermärkte heißt?
Indien und China. Das sind sozusagen die, aus Leitungswassersicht, die schwierigsten Märkte, vor allem Indien. Wo ja auch unser CMO, der Karan, kommt ja aus Indien, der ist ja extra hergezogen nach Berlin mit seiner Familie, um daran zu arbeiten und wollen dann eine Maschine bauen oder nicht eine Maschine bauen, eigentlich ein Angebot bauen, das letztlich auch für diese Märkte funktioniert. Ob das destillationsbasiert ist oder nicht, das werden wir sehen, wenn wir das dann im Detail wieder aufgreifen, 2022.
Werbung. Nachhaltig auf allen Ebenen. Das ist das Credo des Hamburger Startups Bracenet. Die beiden Gründenden Madeleine und Benjamin säubern die Weltmeere von alten Fischernetzen und stellen daraus Schmuck und Accessoires her. Auch intern setzen die beiden immer stärker auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie sie gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Datev beispielsweise ihre kaufmännischen Prozesse anpassen und viele weitere spannende Cases, könnt ihr online nachlesen auf www.trialog-magazin.de/ Bracenet.
Wenn du jetzt nochmal so zurückblicken würdest, das habe ich ja auch am Anfang schon so angedeutet, und du deinem 2017er Ich 3 Tipps auf den Weg geben würdest, was wäre das dann so?
Das ist eine gute Frage. Die hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Boah, also ich glaube, ein Tipp ist, dass bei der Entwicklung von Hardware, Software mit Food, also Zertifizierungen, Food-Grade Materials und so weiter, eigentlich muss man durch gewisse Produktionsschritte gehen in der Entwicklung. Und ich glaube, das ist egal, ob man jetzt Siemens oder Tesla ist, das muss man immer durchgehen. Das würde ich mir sozusagen sehr stark hinter die Ohren schreiben, dass man einfach da einem gewissen Prozess folgen muss. Sonst ist man in manchen Bereichen schon zu schnell und muss dann wieder zurück zum Anfang. Dann, ich glaube, ein Punkt, der ist auch, das ist ziemlich allgemein Platz, aber trotzdem sehr wichtig, ist Team ist alles. Wenn man nicht irgendwie zusammensteht oder sich gemeinsam das überlegt oder eben auch gemeinsam durch schwierige Zeiten geht, oder das nicht gehen kann, dann hat man verloren. Ich glaube, das ist super, super wichtig.
Gab es da irgendwelche Probleme auf dem Weg bei euch?
Klar, also wir haben ja auch Leute verloren, gewonnen und auch mussten verlieren, sagen wir so. Und das ist auch schwieriger, vor allem wenn man dann einfach so eng und stark zusammenarbeitet und das Professionelle zum Privaten wird und andersrum. Ich glaube, das ist extrem schwierig, dann so Entscheidungen zu treffen. Das würde ich sagen, ist so ein zweiter Punkt. Und ich glaube, das Dritte, da hatten wir aber auch entweder Fügung oder wie auch immer, aber ich glaube, wenn man mit Investoren arbeitet, sich echt genau zu überlegen, welche Investoren, die dann einem wirklich beiseite stehen, weil das kann total mühsam sein.
Wie viele Leute seid ihr jetzt in eurem Team?
Ich glaube, es verändert sich. Ich glaube, 83.
Okay.
Das klingt jetzt vielleicht relativ viel. Und wir entwickeln ja wirklich alles selbst. Also wir haben ja nicht irgendwas, was wir nehmen und dann verändern. Also wir haben wirklich wir haben eigenen Maschinenbau, eigene Elektrotechnik, eigene Firmware, eigene App-Entwicklung, eigenes Wasserteam und Forschungsteam. Und dann alles macht das Ganze ja auch DTC, also Direct to Consumer. Das heißt, Operations ist auch nicht klein. Die ganze Supply Chain, also die ganzen Teile, die wir kaufen müssen, machen wir selber, die es so nicht gab. Und das ganze Marketing, also jetzt das Rausbringen und Positionieren des Produkts.
Vorhin meintest du, dass ihr am Anfang so jede kleine Schraube selbst entwickeln wolltet. Da seid ihr jetzt so ein bisschen von weggekommen, habe ich jetzt so rausgehört. Also jetzt kauft ihr auch mehr zu.
Genau, also ich glaube, man muss sich dann konzentrieren auf, was ist das, was man wirklich ownen will, ja, was ist unser IP, was ist da, wo wir unsere Patente auch haben, was ist das, was wir wirklich auch tief verstehen müssen, und irgendeine Pumpe zum Beispiel, die brauchen wir nicht selbst entwickeln, da gibt es tausende Pumpen, da kaufen wir halt die richtige Pumpe ein oder eine, was weiß ich, Ventile oder so, das macht keinen Sinn, das selbst zu entwickeln, außer gibt zum Beispiel eine spezielle Komponente, die hat auch ein Ventil, wo wir dann zum Beispiel auch teils mit den Suppliern, also mit den Lieferanten in die Entwicklung gehen und ins Anpassen.
Im Interview mit meiner Gründerszene-Kollegin Lisa Zinsek, Anfang diesen Jahres müsste es gewesen sein, da hattest du gesagt, dass ihr nochmal eine weitere Finanzierungsrunde plant und so ungefähr 50 Millionen einnehmen wollt. Jetzt ist es November. Wie sieht's aus mit der Finanzierungsrunde?
Ja, schaut gut aus. Also wir sind gerade im Due Diligence.
Okay.
Es schaut alles sehr gut aus. Wir haben so 7 Lead-Investoren, mit denen wir gerade sprechen, wovon wir nicht alle unterbringen können. Sehr viele Follower. Also schaut sehr gut aus, ja.
In diesem Artikel von meiner Kollegin stand auch, dass ihr eigentlich plant, noch weitere Büros außerhalb von Berlin zu öffnen. Ist das weiterhin geplant?
Ja, wir haben ein Büro schon eröffnet in New York, wo sozusagen unsere USA-Dependance ist. Wir stellen auch gerade unseren Country Director USA an. Wobei man auch sagen muss, dass unser Büro, also ist super wichtig, aber eher als Kollaborationsort und als Forschungsort. Also wir haben die ganzen, also wir nennen das Mitte Labs, das ist natürlich offline, also muss man da sein. Aber wie wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten, gehen wir jetzt ganz stark ins hybride Arbeiten auch.
Okay, letzte Frage. Kannst du mir spontan 2 Sachen sagen, die dir in den letzten Tagen passiert sind? Eine positive und eine negative Sache.
Ich habe so eine, sozusagen, wenn man so will, Mentor, oder entwickelt sich jetzt gerade in diese Richtung. Und für mich ist das sehr angenehm, oder ich finde das ja auch irgendwie erleichternd, dass wir ganz viele Sachen schon, glaube ich, gar nicht so schlecht machen, aber auch in vielen Elementen man noch ja, mit so zwei, drei Tweaks, ich persönlich auch, sehr viel besser schlafen kann und der mich da so ein bisschen durchführt, das ist gerade für mich eine große Erleichterung.
So als persönlicher Coach für dich so ein bisschen?
Genau. Oder? Ein sehr erfahrener Manager, der hat eben auch sehr, sehr große Hardware-Unternehmen geleitet, die aber auch Direct-to-Consumer gemacht haben in Europa und in den USA. Das ist für mich gerade eine sehr positive Erfahrung. Und ja, was ist ein negatives Beispiel, aber ich merke schon, bei uns intern, ich merke schon, dass die Nervosität steigt gerade. Also dass teilweise so die Nerven ziemlich blank liegen bei Leuten, wo ich manchmal so mich gerade so als Streitschlichter irgendwie involvieren muss, wo ich denke, eigentlich sollten wir die Energie vielleicht woanders hin machen, das jetzt vielleicht sehr tiefe Einsichten, aber das sind jetzt gerade so Themen, glaube ich, auch normal, weil wir einfach, ja, es ist jetzt einfach sehr, 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 sehr viel Energie auf diesen Launch gerichtet worden und ich glaube auch, dass es richtig gut wird. Das glaube ich auch. Also ich glaube, wir haben jetzt alles in die Wege geleitet, wie wir konnten. Und am Ende wird jetzt ja der Markt entscheiden und wird der Nutzer sagen, ist das, wie sie sich irgendwie die Zukunft des Wassers vorstellen. Das ist, glaube ich, irgendwo auch beruhigend, weil das liegt jetzt nicht mehr direkt in unserer Hand.
Dann hat man es erstmal rausgeschickt und guckt, was passiert. Ja.
Ja.
Moritz, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit und alles Gute für den Launch und den Start.
Vielen Dank. Ja, bis bald mal.
Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei So geht's Startup. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast@gründerszene.de und ansonsten folgt gerne auch Gründerszene auf Instagram, falls ihr das nicht schon tut. Da posten wir nämlich auch immer, wenn neue Folgen kommen. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zur nächsten Woche.